Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Schön, dass ihr alle da seid. Vor allem schön, dass hier die erste Reihe auch sitzt. Sieht gut aus. Haben wir eigentlich einen Fotograf hier? Irgendeiner könnte ein paar Fotos machen von der ersten Reihe und vielleicht auch von nachher. Ich glaube, unser Fotograf ist nämlich heute nicht hier, gell? Vielleicht mag der Bruder vertreten, keine Ahnung. Irgendeiner findet sich bestimmt. Ich rede heute über das Motto unseres Jahres. Wir wissen, es lautet unser Jahr des Siegens. Siege sind ja was Schönes und ich habe als Symbol mal einen vergoldeten Lorbeerkranz mitgebracht. Vielleicht kennt ihr die Historie so aus dem Römischen Reich. Da war das üblich, wenn dann der Feldherr zurückzog nach einer siegreichen Schlacht, nach einer Eroberung von irgendeinem neuen Land, was auch immer, und kam dann nach Rom rein, ritt rein mit seiner Truppe und den gefangenen Königen und so weiter. Und dann wurde ihm der Lorbeer praktisch von hinten so über den Kopf gehalten, so als Kranz, als Siegeszeichen. Und deswegen dachte ich, das ist doch ein nettes Symbol für unser Jahr, sich vorzustellen, das ist, was wir eigentlich permanent auf dem Kopf haben sollten, geistlich, nicht jetzt so ein Ding, geistlich. Geistlich, das Zeichen über unserem Leben ist ein Siegeszeichen. Das werde ich euch die nächsten 42 Wochen auch beweisen. Nee, es sind schon ein paar rum, aber 48, wie auch immer. Es sind noch über 40 Wochen übrig, wo wir alle auch dieses Thema, hoffentlich auch alle anderen Prediger, irgendwo mit reinnehmen und sagen, ja, das ist, worüber wir uns dieses Jahr Gedanken machen. Und es gibt so viel in der Bibel über Siege, so viele Beispiele, so viele Gleichnisse, unendlich viele Ideen, darüber zu reden. Glaub mir, ein Jahr reicht bei weitem nicht aus, um das alles auszukosten. Wir haben die letzten beiden Jahre auch unter ein Motto gestellt. 2024 war das Jahr, in dem wir Land einnehmen. Erinnert euch, da hatte ich immer ein Fernrohr dabei. Und das letzte Jahr, das hat mir eben gehört, war das Jahr unseres Überflusses. Und so passt es doch dazu, dass wir nach Landeinnahme und Überfluss jetzt uns über weitere Siege Gedanken machen. Ist doch gut, oder? Ja. Ich möchte heute ein paar grundsätzliche Wahrheiten der Bibel betrachten, die dir und mir helfen können und wollen, damit dieses und auch jedes folgende Jahr für uns ein Jahr des Siegens wird. Ja, ich weiß, da sitzen jetzt Leute, die sagen, das ist alles viel zu positiv hier, es ist viel zu einseitig positiv, wo ist all die Krisen, all die Schwierigkeiten des normalen Lebens? Warum soll ich darüber reden? Die erkennen wir doch alle schon. Da leben wir doch drin, oder? Die Dinge erleben wir. Wir erleben alle Schwierigkeiten im Leben. Gibt das perfekte Leben in der Form, dass es keine Schwierigkeiten gibt, habe ich noch nirgend gesehen. Solange wir auf diesem Planeten sind, leben wir mit gewissen Umständen, wo wir mit umgehen können. Aber wir haben ein Mittel, das uns immer wieder über die Umstände hebt. Und das ist unser Glaube an Jesus Christus. Er hebt uns über die Umstände. Nicht immer, ja. Manche Schlacht verliert man vielleicht auch mal. Man schafft es vielleicht nicht immer. Man ist nicht immer ganz vorne dabei. Aber wir erinnern uns jeden Sonntag daran, wer wir eigentlich sind in Christus. Und je mehr wir das glauben, desto mehr entwickeln wir uns auch in diese Richtung. Und glaubt mir, nach 38 Jahren oder wie lange ich jetzt mit Gott unterwegs bin, ich habe viel gesehen. Und ich habe gesehen, dass es im Alter nicht schlimmer, sondern besser wird mit Jesus. Und das ist ein Unterschied zur Welt, weißt du? Wird man in der Welt alt, wird man mit Jesus alt. Unterschied zwischen Tag und Nacht. Preis sei Gott. Eine Bibelstelle zum Anfang, und da geht es eigentlich auch heute drum, die lesen wir eben auch dort, wo unser Jahresmotto herkommt, Josua 1. Wir lesen die ersten 9 Verse. Und dort heißt es, und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener Moses folgendermaßen. Gott spricht: Mein Knecht Mose ist gestorben, so mach dich nun auf, zieh über den Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Von der Wüste und dem Libanon dort bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zum großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Niemand soll vor dir bestehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen geben werde. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du Gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Und jetzt stell dir mal vor, Gott sagt das zu dir heute. Heute, in deiner Lebenssituation. Ja, sagst du, ja, Israel, da habe ich jetzt gar kein Land. Nein, nein, wir haben das Land der Verheißung, das ist für uns Christen ganz anderes. Wir kämpfen auch nicht gegen Menschen, Gott sei Dank. Das sind geistliche Kämpfe, die wir kämpfen. Und die Landeinnahme, die wir haben, die ist, das gucken wir uns ein anderes Mal. Findest du in 5. Mose 28 findest du den Segen und alles, was dazugehört. Und wenn du das gelesen hast, denkst du, wow, das ist besser als jeder Lottogewinn, was Gott mir eigentlich zugeben will. In dem Fall war Mose gerade gestorben, der große Anführer, 120-jährig. 40 Jahre lang hat er das Volk in der Wüste geführt. Konnte sie nicht ins Land reinführen, weil leider das Volk Gott nicht vertraut hat. Weil, wie es vielleicht in deinem Leben gerade aussieht, so sah es da auch aus. In diesem Land, was Gott gesagt hat, dass er es für vorbereitet hat, da lebten Riesen. Wir reden jetzt nicht so von jemandem, der 2 Meter groß ist, sondern das waren so 2,80 bis 4 Meter Typen. Es war ein Geschlecht der Riesen, es war eine Volksgruppe damals. Und ich meine, wenn du so jemandem gegenüberstehst, es gibt ja so lustige TikTok-Videos und so, wo da so ein Riesenkerl dann durch eine Menge geht und rempelt da jemand an oder so. Ne? Und das sind noch kleine. Der war noch viel größer. Und die Kameraden stehen da und die haben die gesehen, die Kundschafter, und dann haben sie sich entschieden, ist mir zu gefährlich. Wir bleiben lieber hier. Lass mal das mit dem Land, schöne Trauben und tolles Land und alles, es ist zu gefährlich. Also ist eine ganze Generation in der Wüste gestorben, weil Gott hat dann gesagt, okay, eure Entscheidung, ich warte dann mal, bis ihr ausgestorben seid und mit euren Kindern versuche ich es nochmal. Das war tatsächlich, wie es gelaufen ist. Gott hat ihnen die Entscheidung erlaubt. Erlaubt uns auch die Entscheidung, Gott zu vertrauen oder eben nicht. Weil Gott hat gesagt, ihr werdet das Land einnehmen. Und sie sagten, glaube ich nicht, ist zu gefährlich. Wir müssen aufpassen in unserem Leben, dass wir diese Antworten nicht auch geben. Weil vielleicht zeigt dir Gott irgendwas, was du tun sollst und du sagst, oh, habe ich nie gemacht, kann ich nicht. Vorsicht mit so Aussagen. Wenn Gott dir was sagt, hast du immer das, was du brauchst. Und wenn du es nicht hast, er gleicht es aus, er gibt es dir. Das ist meine Erfahrung. Und dann kam jetzt nach dem Tod von diesem gigantischen Führer. Man hat sich das Meer geteilt, ich meine, das haben die gesehen. Da sind die durchmarschiert und nachher ging es mehr wieder zu, wo die Ägypter rein sind. Ihr kennt die Geschichten. Da gab es das Wasser aus dem Felsen, da gab es das Manna, das jeden Tag gefallen ist. Da gab es die Wachtel. So viele Wunder hat Mose getan oder Gott durch Mose. Und jetzt war dieser Mann tot, jetzt kommt der inzwischen 70-jährige Josua. Das war immer sein Kammerdiener. War auch nachher der erste Feldmarschall, könnte man sagen, der Heerführer. Und der kommt jetzt und Gott sagt, und übrigens, du bist jetzt der neue Leiter. Man geht davon aus, es waren 3 oder mehr Millionen Leute. Und du hast mitbekommen, wie biestig die sein konnten. Weißt du, wenn du mal Menschen geführt hast, das ist ja nicht immer ein Sonnenscheinjob, oder? Aber die können biestig sein. Hast du mal ein Büro geführt oder eine Abteilung? Die sind nicht immer nur freundlich und lieben dich für alles, was du entscheidest. Oh, die können biestig sein. Die rotten sich gegen dich zusammen. Gab es ja auch, da kommt das Wort Rotte her. Ja? Rotte, lassen wir jetzt mal. Aber der Mann bekam jetzt diese Aufforderung von Gott selbst. Ich weiß nicht genau, wie er das empfangen hat, ob es durch einen Traum war, durch einen Propheten oder ob er es selbst gehört hat. Aber es war so deutlich, dass es tatsächlich aufgeschrieben werden konnte. Und ich bin dankbar, dass wir diese Verse haben. Und diese 7 Verse lang spricht jetzt Gott zu seinem Hauptleiter. Und wenn wir sehen, wie er das betont, dass Josua eine Sache mitbringen muss, nur eine. Oder eine Doppelsache, stark und mutig. Hört eigentlich Gott ein bisschen zusammen, ne? Das war, was Gott erwartet hat. Stark und mutig. Er hat kein Studium gefordert, hat auch keine große Erfahrung gefordert, weil die hatte er tatsächlich selbst gar nicht. Er war nur der Crewleiter, aber nicht der die Entscheidung getroffen hat. Und Wenn wir uns eine Historie anschauen, so ein bisschen, was heißt das? Dann sehen wir schon im fünften Buch Mose, wie das Volk Israel durch Mose dreimal befohlen bekam, stark zu sein. Dreimal, tatsächlich. Dreimal, könnt ihr nachlesen, wenn ihr wollt, in 5. Mose 31. Dann haben wir hier die Stelle in Josua 1, Vers 6 und folgende, wo Gott durch oder Moses selbst sagte, dreimal sei stark und mutig. Und später lesen wir es nochmal, als der König David Salomo beauftragte, den großen Tempel zu bauen. Auch da sagt er seinem Sohn, dreimal sei stark und mutig. Und ich habe herausgefunden, wenn Gott was dreimal sagt, dann meint er es auch. Und er meint es schon das erste Mal, er sagt das ja für uns dreimal. Wir können ja das erste Mal denken, das war Zufall, das war ich selbst oder das war irgendeine Einbildung. Und dann kommt es wieder. Und ich habe herausgefunden, dass wenn ich dreimal eine Sache bestätigt bekomme, auch manchmal durch andere Leute, die gar nichts wissen von der Sache, die Gott mir gesagt hat, dann kommt jemand und sagt, du, ich habe den Eindruck, Gott will. Und dann kriegst du große Ohren. Ich, ach, echt? Ja? So, ich habe es ja vorher schon gehört. Dann kommt noch jemand, das habe ich ein paar Mal erlebt in meinem Leben und es war immer richtig, dann zu handeln und nicht ängstlich zurückzuweichen. Und was wir auch wissen, ist das Starksein, das ist eine Entscheidung. Das ist kein Gefühl. Wenn du darauf wartest, dass das Gefühl kommt, dass du stark bist, dann wird es immer zur falschen Zeit sein. Nämlich dann, wenn du sowieso gerade irgendwas richtig gemacht hast, dann wirst du dich stark fühlen. Und du kannst damit dann nichts anfangen, weil das ist ja schon gewesen. Keine Ahnung, hast dann dein Abi mit 1 gemacht, danach fühlst du dich stark. Ja, cool. Was bringt dir das für die Zukunft? Gar nichts. Also schon gutes Zeugnis ist wichtig, um Gottes Willen. Aber für die nächste Herausforderung muss das dir gar nichts bringen. Wenn deine Haltung nicht ist, ich bin stark in mir, weil der in mir wohnt, ne? Ist stärker als alles in diesem Universum. Ich sag dir, ich bin immer stark, weil ich bewusst bin, dass der Gott, der das Universum geschafft hat, in mir lebt. Das ist, was er in jedem Christen tut oder tun möchte. Das heißt, er ist immer da. Und wenn das größte Ding, das das Universum kennt, in mir wohnt, wie könnte ich dann schwach sein? Das ist ein arroganter Typ da vorne, oder? Ich spreche das aus, was du aussprechen könntest und solltest. Ich bin nicht besser als du. Bin ich anders als du. Ich habe denselben Heiligen Geist wie du auch, wenn du Christus angenommen hast. Und wenn nicht, gibt es eine Gelegenheit dazu. Mein erster Punkt ist, Glauben macht stark und mutig. Weil worauf ist Stärke und Mut aufgebaut? Auf Vertrauen. Wenn ich jemanden kenne und kenne seine Stärke zum Beispiel oder seine Möglichkeit, was weiß ich, wenn Bill Heibels mein bester Freund wäre, oder nicht Bill Heibels, nehmen wir jemand Reichen, Donald Trump ist mein bester Freund. Ja, hört mal weiterhin. Wenn ich weiß, er ist der beste Freund, okay? Und ich komme in eine wirtschaftliche Schieflage und ich rufe meinen Freund Donald an und sage, Donald, ich habe gerade ein Problem, könntest du mir aushelfen? Und er ist mein bester Freund. Wäre mein Problem schon erledigt, oder? Richtig? Wenn ich ihm vertraue, weil er mein bester Freund ist, vertraue ich ihm und er hat die Möglichkeit. In anderen Bereichen brauche ich immer ganz anders. Das, was Donald Trump mir geben kann, ist nicht ausreichend für ein Leben im Überfluss oder für ein Leben im Sieg. Das kann nur einen Bereich meines Lebens ein bisschen abdecken. Aber es gibt so viele andere. Der kann nicht dafür sorgen, dass meine Ehe gut läuft. Dass ich meine Kinder richtig behandle oder erziehe. Dass ich mit meinen Freunden richtig umgehe. Dass ich berufungsmäßig das tue, was Gott will, dass ich tue, da brauche ich ihn. Ihn. Und wenn ich ihn kenne, wenn ich Jesus Christus kenne, Jesus sagt, wer mich kennt, kennt den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater im Himmel. Einige Leute sagen, Jesus ist okay, aber der Vater im Himmel, misstrauisch, weiß ich nicht genau, wie der drauf ist. Verwechseln dann Altes Testament mit Neuem und kommen dann in Schieflagen und haben eher Angst, als dass sie vertrauen. Gottes Furcht ist gut, aber nicht Gottes Angst. Gott zu fürchten, weil er das größte Ding im Universum ist. Ja, das ist eine feine Sache. Das hat was mit Ehrfurcht zu tun, aber nicht mit Angst. Vertrauen sorgt also dafür, dass ich mutig bin. Wenn ich weiß, ich habe 6 Helden hinter mir stehen. Die heißen wirklich so, diese 9 Lichter. Die heißen Hero, steht drauf, auf jedem Einzelnen. Jetzt stell dir vor, diese 6 Leuchten wären nicht einfach nur Leuchten, es wären alles so 3 Meter Kolosse mit schwarzem Dunn und Muskeln wie Arnold früher und so. Und ich würde hier stehen und irgendjemand wollte mir auf die Backe schlagen. Ich sage, komm doch. 6 Helden, okay? David hatte 30 Helden. Wenn ich denen vertraue, wenn das natürlich Leute sind, denen ich nicht vertraue, muss mir das gar nichts helfen, dass die hinter mir stehen. Die können dort draufhauen, dann auf mich wäre nichts mit Held. Aber wenn ich Gott vertraue, zum Beispiel, ich habe Geld. So, Beispiel, ich meine das jetzt so, ich schenke jetzt jemand dieses 10 Euro. So, jetzt kann man sehen, wer mir vertraut. Ah, ja, bitteschön. Das macht nur jemand, der vertraut. Die anderen hätten viel zu viel Angst. Jetzt zieht er jetzt wieder weg und macht eine Show mit mir. Aber wenn ich sage, ich schenke jemandem 10 Euro, dann wisst ihr, ich bin jemand, ich halte mein Wort oder ich sterbe bei dem Versuch, es zu tun. Das ist eine Integrität, das ist Haltung, die ein Mann oder eine Frau hat oder haben sollte, meiner Meinung nach. Also, wie ist Gott? Wenn Gott mir sagt, er will das und das für mich tun, wie gehe ich damit um? Na ja, mal gucken. Ja, warten wir mal ab, was passiert. Ich sag dir, was passieren wird. Gar nichts. Die Wartenden haben noch nie was bekommen. In der Form von Gott, nie. Glauben ist ein aktives Handeln, ein aktives Zugreifen zu dem, was Gott mir hinhält. Ja, erstmal unsichtbar, ich sehe es ja noch nicht. Aber ich habe ihn gehört, ich weiß, was er sagt. Spätestens, wenn ich die Bibel lese, weiß ich das. Und kann danach handeln und kann mir nehmen, was er mir versprochen hat. So, Stärke und Mut sind also proaktiv, sind nicht passiv. Wir haben oft ein falsches Verständnis von Glauben und denken, naja, ich glaube mal. Ich glaube so wie Björn, der gerade auf dem Stuhl sitzt und er hat sich nicht mal genau vorher vergewissert, ob dieser Stuhl wirklich trägt. Das ist auch eine Art von Glauben. Ich setze mich aber drauf, wird schon halten. Wenn unsere Erfahrung sagt, die Stühle, auf denen wir bisher gesessen haben, haben meistens gehalten. Ich habe auch schon Gegenteiliges erlebt, das ist dann lustig. Aber normal, unsere Erfahrung lehrt uns, wem wir vertrauen können, richtig? Ihr habt euch alle hingesetzt und wenigstens haben vorher genau geguckt, sind alle Schrauben angezogen, klappt das alles oder rutscht ich jetzt irgendwo runter. Ja, mal im Ernst. Und je mehr du Gott kennst, desto mehr glaubst du ihm. Und wenn er was sagt und liest was in der Bibel, was du bisher überlesen hast, denkst du, wow, Gott ist ja für mich. Okay, ich glaube dir, Herr. Ich gehe jetzt einen neuen Schritt. Ich wage, dir zu vertrauen für was ich bisher noch nicht hatte oder vielleicht auch noch keiner in meiner Familie. Das nennt man ein Pionierbewusstsein. Glauben bedeutet Vertrauen. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Kannst du in Markus 9 lesen. Alles ist möglich dem, der glaubt. Wow. Weißt du, die ersten Jünger, die fanden heraus, dass es stimmt. Und das veränderte ihre ganze Welt. Und wenn wir das herausfinden oder neu herausfinden oder mehr davon herausfinden, wird es auch unsere Welt verändern, erweitern. Ich möchte euch einen Auszug lesen von Gloria Copeland aus einer meiner Lieblingsbücher, Trachte nach seiner Gegenwart. Das ist eine Tageslese, großartig. Das steht, wenn ihr es nachlesen wollt, am 20. September stand das drin. Sie schreibt, egal was für eine schwierige Situation du heute gegenüberstehst, Gott kann sie wenden. Die Ärzte haben dir womöglich gesagt, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Vielleicht ist dein Bankkonto leer und die Gläubiger klopfen an die Tür. Vielleicht gibt es in deiner Familie oder an deinem Arbeitsplatz Probleme. Vielleicht ist jemand deiner Angehörigen im Gefängnis. Deine Probleme haben sich vielleicht so hoch aufgetürmt, dass du denkst, du könntest sie niemals überwinden. Aber lass dich vom Teufel nicht täuschen. Er hat noch nie ein Problem verursacht, das der Glaube Gottes nicht überwinden konnte. Amen. Noch nie. Nichts schüchtert Gott ein. Es ist für Gott genauso leicht, Krebs zu heilen, wie Kopfschmerzen zu heilen. Es ist so leicht für ihn, dir ein neues Haus zu kaufen, wie deine Miete zu zahlen. Denk darüber nach, wenn du es wagst, Gottes Wort zu glauben, dann kannst du inmitten einer finsteren Welt Licht haben. Du kannst inmitten einer gefährlichen Welt Schutz haben. Du kannst inmitten einer kranken Welt geheilt leben. Du kannst inmitten einer gefangenen Welt frei leben. Aber du kannst das nicht, wenn du dich mit einer Einstellung der Niederlage herumschleppst. Wenn du fortwährend im Sieg wandeln möchtest, musst du einen Geist des Glaubens entwickeln und beharrlich sein. wenn der Teufel Druck auf dich ausübt. Der Glaube vertraut dem Wort Gottes einfach, weil Gott es gesagt hat. Ob die natürlichen Umstände mit diesem übereinstimmen oder nicht. Das bedeutet, dass du, wenn du im Bereich der Heilung einen Geist des Glaubens bewahren möchtest, anfangen musst, deine Bibel zu nehmen, um herauszufinden, was Gott über Heilung sagt. Dann musst du dich entscheiden, dieses Wort als die Wahrheit anzunehmen. Und dann sprich es, proklamiere, das Wort sagt, dass Heilung mir gehört und ich glaube es. Pflanze das Wort beständig in dein Herz, Tag für Tag, bis Glaube in dir aufsteigt und dein Körper beginnt, mit diesem in Einklang zu kommen. Christen mit dem Geist des Glaubens empfangen immer die Segnung Gottes. Sie gehen vielleicht durch Versuchung und Anfechtung, aber sie kommen jedes Mal siegreich heraus. Ich mag diese Gelegenheiten, du nicht auch? Ich liebe es, den Teufel jedes Mal zu schlagen. Und Ehre sei Gott, wir können es, wenn wir beständig im Geist des Glaubens wandeln. Achte darauf, dass dein Glaube angefacht bleibt. Schraube deine Erwartungen hoch und gehe ungeachtet deiner Umstände noch viel weiter im Glauben. Wage es, Gott zu glauben, es wird ihn nicht umwerfen. Nichts schüchtert ihn ein. In meiner Predigt vom Oktober, das ändert alles, hieß sie, bin ich viel tiefer darauf eingegangen, wie man im Glauben praktisch lebt, wie man das einsetzt. Also hör dir es gerne an, schau das an, bei YouTube wirst du sie finden. Ich kenne Beispiele von Leuten, die todkrank waren, krebskrank waren, im Endstadium und die diesen simplen Rat bekommen haben. Nimm das Wort, finde raus, was das über Heilung sagt und dann fange an, das zu proklamieren, also auszusprechen, vor dir selbst, nicht mal vor anderen, vor dir selbst, immer und immer wieder, mehrfach am Tag. Ich weiß, ein Beispiel hieß es, geh am Tag eine Stunde lang um deinen Wohnzimmertisch, eine alte Lady hat es gesagt bekommen, und danke Gott für deine Heilung. Einfach, weil das Wort sagt, du bist geheilt in Jesu Wunden. Das hat diese Frau gemacht, morgens, mittags und abends, dreimal eine Stunde, das war ihre Medizin. Und nach wenigen Wochen war sie komplett krebsfrei und gesund. So, es ist die Beständigkeit, das Richtige zu tun, die den Unterschied macht. Wir alle haben schon mal das Richtige getan. Vielleicht einen Tag, vielleicht eine Woche. Und viele geben dann wieder auf und sagen, es passiert ja nichts. Und das wird schlimmer. Ich habe das selbst erlebt mit meinen Knien. Ich hätte schon vor 18 Jahren eigentlich Richtung künstliche Gelenke gehen müssen. Und hatte die Wahl, lasse ich es machen. Wäre auch keine Schande gewesen. Oder versuche ich es im Glauben. Ich habe nichts zu verlieren, außer dass ich ein bisschen schwieriger gehe gerade. Und ich habe dieses Letzte gemacht. Ich habe Gott gedankt für meine Heilung. Bei jeder Treppenstufe nahezu habe ich gesagt, danke Gott, ich bin geheilt. Und dann wird es schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und Iris hat mir damals zugesprochen, Entschuldigung. Sie hat gesagt, in einem Jahr ist das Geschichte. Hat sie mir zugesprochen im Glauben. Es hat mir geholfen, es war eine Aussage. Ich sage, ja, da habe ich Vertrauen, ein Jahr. Und es war genau so. Nach einem Jahr, nach dieser Diagnose war die Sache erledigt, bis heute. Ich habe nie eine Operation bekommen. Ich laufe jeden Tag nahezu, ich bin aktiv. Gott ist gut. Und das hat aber damit zu tun, das Richtige beständig zu tun. Ja, und was ist, wenn nichts passiert? Die Frage habe ich mir auch gestellt. Also, lass es halt irgendwann operieren. Wo ist das Problem? Gott verachtet mich nicht, wenn ich es nicht geschafft habe. Ich verstehe auch nicht immer, warum man es nicht schafft. Manche Leute sterben, obwohl sie beten. Und ich kann dir nicht erklären, warum. Ich habe nur den Verdacht, wir alle können mehr Land einnehmen, wenn wir da mehr investieren. Ob wir es immer schaffen, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich verstehe vieles nicht, warum manches klappt, manches. Aber ich weiß, dass wir alle noch nicht wirklich genug investiert haben in diese Dinge, um geistlich da mehr Fortschritte zu erleben. Und das ist spannend. Ohne Druck, weißt du, du musst gar nichts machen. Du darfst mit 40 sterben an Herzinfarkt, weil du rauchst und trinkst und alles Mögliche machst. Das ist in Ordnung, Gott liebt dich. Aber du könntest ein anderes Leben führen, wenn du ein paar Sachen änderst. Gott gibt uns Weisheit, Gott zeigt uns Dinge. Und Gott hilft uns auch, wenn wir Entscheidungen treffen. Er sagt, er schenkt das Wollen und das Vollbringen. Soweit hierzu. Mein zweiter Punkt beschäftigt sich mit etwas, was genauso groß ist wie Glauben. Und das heißt Gnade. Gnade bedeutet, Gott ist mit uns. Dieser schöne Name Immanuel. Weihnachten. Hören wir das immer, ne? Name soll Immanuel heißen, Gott ist mit uns. Weißt du, alles, was je in deinem Leben funktioniert hat, ist Gnade. Moment mal. Das habe ich geschafft. Die Ausbildung habe ich geschafft. Das Haus habe ich gebaut. Das Auto habe ich bezahlt. Ich verspreche dir, alles, was dir jemals gelungen ist, ist pure Gnade. Und erst wenn du das erkennst, wirst du der größten Gefahr, des größten Hindernisses vom Glauben entgehen. Und das größte Hindernis ist Stolz. Warum? Gott sagt was ganz Spannendes. Er sagt, dem Demütigen gebe ich Gnade. Gnade ist unverdiente Gunst. Gnade heißt, er tut etwas, was ich selbst nicht kann. Er unterstützt mich auf eine Art und Weise, die kein Mensch kann. Und ich komme in Bereichen an, wo ich nie angekommen wäre. Da, wo ich heute bin, auch als Mensch in meinem Leben, ich wäre nie hier. Ich wäre nie hier, in keiner Weise, weder finanziell noch von meinem Beruf her, noch von meiner Lebensberufung her, von meiner Familie. Ich wäre nie hier. Oh nee, nie. Ich wäre lang geschieden, ich hätte alle möglichen Probleme. Hey, Leute, ich weiß, wie ich bin, von mir aus. Er hat mir Gnade gegeben. Er hat mir geholfen, der zu sein, der ich heute sein darf, dank seiner Gnade. Der ist nicht perfekt, der hat viele Fehler. Aber Gott gleicht meinen Mangel aus. Gott entwickelt mich. Gott liebt mich einfach, weißt du, so wie ich bin. Nicht erst, wenn ich perfekt bin, er macht es jetzt schon. Und diese Liebe, Gottes Güte, sagt die Bibel, die bringt uns zur Umkehr. Nicht seine Strafe und all die Dinge, das ist zwar auch alles wahr, es gibt Himmel und Hölle. Und ich habe mich bekehrt, weil ich Angst vor der Hölle hatte, das stimmt. Das war meine Bekehrung. Und ich bin dankbar dafür, weil ja, die hat mich in die richtige Richtung gebracht. Aber auf Dauer hätte das nicht gereicht. Nur aus Angst, Christ zu sein, das hätte nicht gereicht. Dann habe ich ihn kennengelernt, seine Liebe kennengelernt und wie verrückt er nach mir ist. Denke ich, nach mir? Gott, hast du ein Problem? Nach mir? Ich liebe dich, hat er gesagt. Immer wieder, durch Menschen. Ich liebe dich. Und ich habe mich überhaupt nicht für liebenswürdig gehalten. Und vielleicht geht es dir heute so. Denkst du an mich, ich habe so viele Fehler, so viele Probleme. Leute, wenn du dich mit Gottes Augen sehen würdest, du würdest ein kleines Baby sehen, das ein liebevoller Vater in seinem Arm schaukelt und denkt, du bist das Beste, was ich je hatte. So denkt er über jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten. Und je mehr wir seine Sicht über uns erkennen, desto mehr werden wir heil. Von all den Ablehnungen, all dem Vergleichen, all den Dingen, die Welt uns permanent zufügt. Da ist viel Missbrauch, da ist viel Verrat, da ist viel. Wir alle sind durch diese Dinge durchgegangen, aber Gott macht es heil. Wenn wir wissen, wer wir wirklich sind, die drei wichtigsten Fragen im Leben sind, wer bin ich? Wozu bin ich hier auf diesem Planeten? Was soll dieses Leben? Und drittens, aus welcher Quelle speise ich, damit ich dieses Leben führen kann? Das sind die wichtigsten Fragen, die jeder Mensch hat. Und ich bin so dankbar, dass ich heute Antworten habe auf diese Fragen. Und all das ist nur Gnade. Ich bin nicht besser als der draußen saufend in der Gegend rumhurt. Ich bin nicht besser, weißt du? Er hat den Unterschied gemacht. Er hat mich geheiligt. Er hat mich von Dingen befreit, von Haltungen, von was auch immer. Deswegen sage ich, alles, was wir jemals an Gutem erlangt haben, ist Gnade. Und wenn ich dieses Verständnis der Gnade habe, dann hat Stolz keinen Raum, aber Demut ganz viel. Ich weine oft vor Gott. In meinen Gebetszeiten manchmal ist es mehr weinen als reden. Nicht aus Not oder so, sondern aus Dankbarkeit. Weil ich gucke in den Spiegel so und denke, Gott, wer bin ich? Danke für das Häuschen, in dem ich wohnen kann, für das Auto, das ich fahren kann. Mir fallen dann tausend Sachen ein, weißt du, dass meine Frau bei mir geblieben ist, obwohl ich so ein Arsch war. So viel mehr will ich hier gar nicht alles sagen. Gnade. Gnade deckt vieles zu und verändert und macht heil. Unverdiente Gunst ist die Definition von Gnade. Unverdient. Und weißt du, wenn das mächtigste Wesen des Universums anfängt, dir Türen aufzumachen, die niemand aufschließen kann, und du kommst auf einmal in einen Bereich in deinem Leben an, wo du denkst, wow, wie cool ist das denn? Ich rede über Wohlstand, ich rede über Heilung, ich rede vor allem über Beziehungen, die heil, frisch und neu werden. Über ein Leben, das Überfluss hat an Gutem in allen Bereichen. Deswegen bin ich so gerne Christ. Deswegen stehe ich immer noch hier, auch nach 38 Jahren. Ich bin nicht müde, darüber zu reden, weil es immer besser wird. Es wird immer besser. Ich sehe meine Eltern an, weißt du, meine Eltern sind noch mal 2, 3 Jahre älter als ich schon. Und ich sehe ihr Leben, weißt du, und ich sehe, wie es immer besser und besser wird. Auch über 80, besser, besser. Das erwartet doch niemand, oder? Ihr jungen Leute, wenn ich euch sehe, was erwartet ihr von 80? Als ich so alt war, wie Noah, wie Elias, da waren für mich 50-Jährige, das waren Tote. Wo ich mich gewundert habe, dass die noch atmen und warum die überhaupt noch da sind. Was sollen so alte Leute noch in dieser Welt? Weißt du, jetzt bin ich fast 60 und gucke jetzt auf die 80er und denke, wie cool ist das denn? Das Leben ist gut. Gott macht den Unterschied für so vieles. Wir können nur stark und mutig sein, weil wir wissen, dass Gott mit uns ist. Das ist der große Unterschied. Versuch's nie aus dir alleine, das klappt nicht. Es geht schief, geht immer schief. Dann kommt Stolz rein, du bildest dir was ein, du hast die Wahrheit mit Löffel gefressen. Weißt du, wir sagen, auch hier aus Gemeinde, wir sagen nicht, wir sind die Kirche für Limburg. Wir sagen, wir sind eine Kirche für Limburg. Da gibt noch viele andere hier. Die haben alle ihren Auftrag, die haben alle ihre Prägungen, die haben alle ihre Schwerpunkte. Solange Jesus Christus das Zentrum ist, sind es Brüder und Schwestern. Amen. Und wir lieben die. Wir lieben unsere katholischen Geschwister, unsere protestantischen, die anderen Freikirchlichen. Wir sind froh, wir sind Teil von der großen Gemeinde, die Jesus hier in Limburg hat. Josua 21. Wir schauen jetzt ein paar Jahrzehnte weiter. Vor Josua 1, was wir vorhin gelesen haben. Und da steht, und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsum. Ganz so, wie er ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner ihrer Feinde konnte vor ihnen bestehen. Sondern der Herr gab alle ihre Feinde in ihre Hand. Es fehlte nichts an all dem Guten, das der Herr dem Haus Israel verheißen hatte. Alles war eingetroffen. Und dann lesen wir im Kapitel 1, 23 noch ein paar Verse. Ein einziger von euch jagt 1000, denn der Herr, euer Gott, kämpft für euch. Oh, weißt du, wenn das größte Ding, in Anführungszeichen, die Persönlichkeit meine ich natürlich, die größte Persönlichkeit im Universum für mich kämpft, wo ist das Problem? Wer, deswegen heißt es auch in der Bibel, wer kann gegen mich sein? Wenn Gott für mich ist, wer? Ich lache immer, wenn ich die Frage stelle, weil es gibt keine Antwort. Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Niemand. Wir auch. Gott macht so und du stehst auf der Seite und du kommst keinen Millimeter mehr voran. Das ist verheißt den Stolzen. Er sagt, dem Stolzen widerstehe ich. Wir stellen mir das wirklich immer vor. Stellen wir uns das mit irdischem Maßstab vor. Transformer. Kennt ihr Transformer? Das sind ja so riesen, so Optimus Prime, so der große Blaue. Ne? Und der steht und macht so. Und du, kommst nirgendwo an. Und Gott ist nicht nur Optimus Prime. Er ist Optimus Global, Optimus Universe. Deswegen, wenn er für mich ist, ist es andersrum. Der macht nur so und schiebt mich durch jedes Hindernis durch und macht mir die Wege frei. Okay, aber ich wollte noch eine Bibel hier. Dass der Herr ja eure Kämpfe kämpft. Darum habt gut Acht auf eure Seelen, dass ihr den Herrn, euren Gott, lieb habt. Lieb habt. Nicht gehorcht ihm nur und rackert euch ab und macht alles, was ihr tun müsst und das, was ihr nicht tun dürft, das müsst ihr lassen. Nein, liebt ihn. Alles, was wir tun, tun wir aus Liebe oder aus Gesetz. Gesetz tötet Liebe, macht lebendig. Ich kann dieselben Dinge tun wie mein Nachbar und ich tue es vielleicht aus Liebe für Gott, aus Dankbarkeit. Und der andere tut es aus irgendeinem schlechten Gewissen oder weil er denkt, ich muss ja jetzt was hier für Gott reißen irgendwie. Er wird ja erwartet, dass ich meine Hände hebe im Lobpreis oder dass ich aufstehe. Oder wenn ich das nicht aus Liebe mache, da, lass es. Zehnten geben, ich muss es ja, es wird ja erwartet. Niemand muss ja hier Mitglied werden, das ist so eine der Voraussetzungen. Jeder kann ja hier sein Leben lang sitzen und alles genießen, was wir tun. Aber wenn du Teil der Familie bist, dann gibst du auch was ab. Und das, was Gott gesagt hat, ist 10%. Wenn du das nicht aus Liebe tust, wird nicht das rüberkommen, was möglich wäre. Weil das ist ein Türöffner für Finanzen zum Beispiel. Wenn ihr euch aber abwendet und dem Überrest dieser Völker anhängt, die unter euch übrig geblieben sind und euch mit ihnen verheiratet, sodass ihr euch untereinander vermischt, so sollt ihr gewiss wissen, dass dann der Herr, euer Gott, nicht länger diese Völker vor euch vertreiben wird, sondern sie werden euch zur Schlinge werden und zum Fallstrick und zur Geißel an eurer Seite und zu Dornen in euren Augen, bis ihr vertilgt seid aus diesem guten Land, das der Herr, euer Gott, euch gegeben hat. Wenn ihr den Bund des Herrn, eures Gottes, übertretet, den er euch geboten hat und hingeht und anderen Göttern dient und sie anbetet, so wird der Zorn des Herrn über euch entbrennen und ihr werdet bald vertilgt sein aus dem guten Land, das er euch gegeben hat. Wisst ihr, es gibt heute keine Rassentrennung oder sowas. Es gibt ja keine Rassen. Alles Käse. Das war alter Bund. Das hat einen Grund. Die Völker waren verflucht. Die Völker waren voll im Götzendienst. Das wäre ein Thema für sich. Heute wissen wir, wir können jeden heiraten aus jedem Volk. Jeder Mensch ist gleich wert von Gott. Aber es gibt Dinge und manchmal auch Menschen, die uns ablenken, davon Gott die Nummer eins sein zu lassen. Das ist die Gefahr heute wie damals. Damals waren es eben andere Völker, hübsche Frauen vielleicht von Völkern, die ich erobert habe, was auch immer. Gold, Götzendiener gab es damals genauso. Wir wissen, was mit Israel passiert ist. Sie sind denen nachgelaufen, haben alles verloren. Kennen Christen, denen ist genauso passiert. Ja, da war die hübsche Sekretärin und die war so viel attraktiver als die Ehefrau. Und die hat auch immer gesagt, wie toll du bist. Und endlich erkennt mal jemand deinen Wert, lieber Mann. Und naja, dann war es doch nur eine Frage der Zeit, wenn du mit ihr ins Bett gegangen bist. Und das Ergebnis war, du hast alles verloren. Ich könnte viele dieser Geschichten erzählen. Sie sind immer gleich tragisch und traurig. Und der scheinbare Gewinn, der geht in der Regel auch nach ein, zwei Jahren wieder weg. Das hält nie, meine Erfahrung dauert das seltenst. Der Herr ist es, der unsere Kämpfe kämpfen will. Das heißt, wenn wir anfangen zu kämpfen, weil der Herr uns was sagt, was wir tun sollen, dann stellt er sofort seine Truppen bereit, die uns unterstützen. Wir werden flankiert von Kräften, die wir nicht sehen können. Und deswegen gehen die Dinge anders aus, wenn wir kämpfen, mit Gott und mit Gott an unserer Seite, als wenn wir es aus eigener Kraft tun. Ich habe auch als Christ immer wieder versucht, aus eigener Kraft gewisse Dinge zu tun. Und es waren immer nette Erfahrungen mit hohen Kosten für mich. Es war nicht das, was ich dachte. Deswegen versuche ich immer mehr hinzuhören. Gott, ist es, was du willst? Oder ist es nur, was ich will? Mein Wille geschehe ist nicht biblisch. Sein Wille geschehe, absolut. Sobald du seinen Willen über deinen stellst, fangen die Wunder an zu passieren. So, durch seine Hilfe konnten sie ihr verheißenes Land einnehmen. Und das, wo ihre Vatergeneration so viel Angst hatte, da haben sie im Glauben gehandelt und haben erlebt, wow, nach diesem Sieg gab es keine Riesen mehr. Nach der Landeinnahme war das Riesengeschlecht ausgestorben. Ja, so kann es ausgehen. Wie Josua und Kaleb ja sagten, wir fressen die Riesen wie Brot, nachdem das Volk sagte, nein, die Riesen fressen uns. Und so war es auch. Der alte Kaleb hat die Riesen noch gefuttert, ja, wie Brot in Anführungszeichen. Eine Bedingung bleibt im Alten Testament und Neuen Testament gleich, wenn auch vieles andere sich hier verändert. Nichts darf wichtiger sein als Gott. Weil Christen hier nachlässig waren, haben sie mehr verloren, als sie jemals in diesem Leben erkennen werden. Weißt du, im Himmel wird es ein großes Erschrecken geben. Ich habe euch mal was mitgebracht. Das Bild einer Scheune. Ja, ich weiß, hiernach kriege ich ganz bestimmt ein paar nette E-Mails von verschiedenen Brüdern und Schwestern. Aber stell dir doch mal vor, du beendest dieses Leben irgendwann, sagen wir mal mit 100 Jahren. Du hast nicht so immer im Glauben gelebt, du bist so über die Bühne gekommen, warst im Gottesdienst und warst so hier und da ganz nett und freundlich und kamst dann im Himmel an und dann führt Gott dich dann an den Scheunen vorbei, die da stehen. Und auf einem steht dein Name. Und du bist neugierig und sagst, darf ich mal reingucken? Und die Engel an deiner Seite sagen, ah, das willst du nicht wirklich. Doch, bitte, bitte. Na ja, gut, dann geht er mit dir rein, macht die Scheunentore auf und du staunst nur. Was ist das alles? Das ist ja unglaublich cool, was da alles steht. Dann sagt der Engel, ja, das wäre das gewesen, was eigentlich für dich bereitstand, wenn du es dir im Glauben genommen hättest, aber du hast ja oft das anders entschieden. Ne? Und dann merkst du, oh, ich sage nicht, dass für jeden von euch ein Lamborghini oder was auch immer steht oder ein Boot oder ein Flugzeug, Käse. Ne? Aber da stehen Dinge, die wir im Glauben empfangen können. Oft die viel wichtigeren, ich sage Beziehungen, weißt du? Dass deine Ehe richtig glücklich ist, ist viel wichtiger, als dass du ein Ferrari fährst. Richtig? Wohlstand heißt für mich, in allen Bereichen wohl zu stehen, auch wirtschaftlich, ja. Was brauchst du, um wohl zu stehen in deinem Leben? Wie viel 1.000 Euro solltest du im Monat haben, damit du wohlstehst? Damit es dir gut geht, damit du keine Schulden machen musst. Das sind alles Fragen, das ist Wohlstand. Und ich glaube, Gott hat da für jeden von uns immer noch einen Schritt mehr, als wir bisher gegangen sind. Ob sowas ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich fand das. ChatGPT hat mir das gebastelt. Sag, mach mal eine Scheune mit netten Sachen drin. Und da dachte ich, okay. So das Häuschen würde ich, glaube ich, noch vielleicht. Ne? Das ist nicht mit dem großen Pool und so. Aber das ist auch gar nicht wichtig. Weißt du, vielleicht brauche ich das Haus gar nicht. Ich brauche das nicht im Club. Ich habe ein schönes Haus, weißt du. Aber vielleicht ist da doch irgendwas in der Scheune noch, wo Gott denkt, hey, das wäre eigentlich für dich. Hast du mal in meinem Wort geforscht, was da alles steht? Ist da vielleicht noch was du brauchen könntest? So, Glauben ist der Zugang zu all dieser Dinge. Und es heißt im 2. Korinther 12, 9, meine Gnade ist dir ausreichend, denn meine Kraft läuft in Schwachheit zur Höchstform auf. Wenn du merkst, du schaffst es nicht aus eigener Kraft, du wirst wahrscheinlich nie eine Million besitzen, wenn es so weitergeht wie bisher, aber Gott könnte einen Unterschied machen, wenn es denn dran ist, wenn es dein Wille ist, wenn es dein Plan ist, wenn es passt. Vielleicht wirst du dann der größte Geber, hier in dieser Gemeinde. Du gibst jeden Monat 100.000 Euro irgendwo hin, weil du jeden Monat 1 Million irgendwo herbekommst. Wäre doch cool. Neue Gedanken. Also unmöglich ist definitiv keine Option für uns Christen. Wir sollten nur schauen, wie weit sind wir im Wort, wie weit beschäftigen wir uns damit, wie weit glauben wir das, was wir lesen. Ja, Zweifel killt. Glauben macht den Weg frei. Der letzte Punkt ist Dankbarkeit. Dankbarkeit ist die Strategie oder die Straße der Siege. Die Alten sagten schon immer, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Stimmt, es ist wahr. Die Frage ist, bist du dankbar oder bist du unzufrieden? Weil Dankbarkeit produziert immer Freude und Frieden in unserem Herzen, ganz gleich wie die Umstände um uns herum auch sind. Unzufriedenheit bedeutet die Abwesenheit von Freuden und Frieden. Also du könntest jetzt einen kurzen Check für dich machen, wo bin ich gerade? Dankbarkeit oder eben Unzufriedenheit? Und echte Stärke entsteht immer in einem dankbaren Herzen. Wenn du also stark sein willst, in Gottes Sinne, dann ist Dankbarkeit die Straße dahin. Je mehr du dankst, auch in deinen Gebetszeiten, du sollst nicht ständig nur bitte, bitte, bitte sagen, du sollst danke, danke, danke sagen. Und ganz zum Schluss darfst du auch 2, 3 Mal bitte sagen. Aber du wirst merken, je mehr du danke sagst, desto mehr regeln sich die Dinge von ganz alleine. In Anführungszeichen, natürlich durch Gott, aber sie passieren. Bleibe ich entschieden dankbar für das, was ich bin und habe, bleibe ich auf der Straße der Siege. Und der Teufel versucht uns so gerne von diesen Dingen abzubringen. Und es schafft dich, von Dankbarkeit wegzudrücken und du machst dir Sorgen und du hast Ängste und all dieses Zeug. Dann raubt er dir das, was Gott eigentlich für dich hat. Und glaub mir, Frieden und Freude ist besser als alles, was du in der Scheune gesehen hast. Wenn du Frieden und Freude in deinem Leben hast, beständig, du bist wie ich einer der glücklichsten Menschen auf diesem Planeten. Und das ist, glaube ich, was jeder Christ sein sollte. Demos Schakarian hat das damals geschrieben, die glücklichsten Menschen auf Erden, gab ein Buch drüber, hat das seinen Weg zu Jesus Christus. Das waren Armenier übrigens, ja, wer Jesus gefunden hat und das hat mein Leben verändert. Ja, eine Volksgruppe, die fast ausgerottet war, er floh nach Amerika und fand Jesus und der Rest ist Geschichte. Am Ende sieht es jeder. Weißt du, als Josua das Volk 40 Jahre lang geführt hat und ihm das Land ausgeteilt hatte, war er 110 Jahre alt. Er stellte das Volk Israel in seiner letzten großen Rede, die uns übermittelt wurde, vor die Wahl, welchen Göttern sie dienen wollten. Denn es gab eine Menge in dem Land, das sie da eingenommen haben. Und er zeigte ihnen sehr klar die Konsequenzen auf. Und dann machte er sein berühmtes Statement. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist, was starke Männer und Frauen tun. Die sagen, mir ist egal, was die Masse tut. Auch selbst in der Gemeinde, mir ist egal, was die alle tun. Ich tue das, was Gott will. Ich und mein Haus, wir dienen dem Herrn. Macht ihr es, wie ihr wollt. Ihr müsst Verantwortung übernehmen für das, was ihr tut. Aber ich habe entschieden. Und die Reaktion des Volkes war Dankbarkeit. Und das war gut. Da steht nämlich, denn der Herr, unser Gott, ist es, der uns und unsere Väter aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Die haben erkannt, Gnade war es. Gnade, Gott hat sie rausgeführt. Nicht ihre Stärke. Die hatten sie nämlich überhaupt nicht. Und er hat vor unseren Augen diese großen Zeichen getan und uns behütet auf dem ganzen Weg, den wir gegangen sind und unter allen Völkern, durch deren Mitte wir hindurchgezogen sind. Und der Herr hat alle Völker vor uns her ausgetrieben. Ja, auch die Amoriter, die im Land wohnten. Auch wir wollen dem Herrn dienen, denn er ist unser Gott. Dankbarkeit lässt die richtigen Entscheidungen treffen. Die haben sich nichts eingebildet auf ihre Kämpfer, auf ihre Krieger, auch nicht auf die auf Ephraim, die gut mit dem Bogen geschossen haben oder was auch immer. Die hatten ja ihre Spezialisten auch, aber die wussten, Gott ist es. Die haben gesehen, es gibt Schlachten, wo niemand gefallen ist von ihren Leuten. Und dann gab es Schlachten, da fielen immer 30 Leute und die waren schockiert. Und dann haben sie gemerkt, das war gar keine Schlacht, die Gott angeordnet hatte. So, also auf Gott zu hören, war eine gute, eine richtig hilfreiche Sache. Diese Generation, die zog durch und konnte das Leben in Kanaan genießen. Doch nur eine Generation später trafen die Menschen andere Entscheidungen und Gottes guter Plan mit seinem Volk wurde vereitelt. Ich fasse es zusammen. Es ist der Glauben, der stark und mutig macht. Glauben heißt Vertrauen. Das Wort Pistis bedeutet nichts anderes als Vertrauen. Vertraust du Gott? Das zweite, Gnade bedeutet, Gott ist mit uns. Immanuel. Die größte Wahrheit der Bibel, Gott ist mit uns. Wir müssen nicht alleine durch diese ganze Welt, durch diese dunklen Zeiten, die manchmal kommen, sondern Gott ist mit uns. Und er ist nicht nur mit uns und beobachtet uns. Er geht vor uns, er geht neben uns, er geht hinter uns, er ist unter uns, er ist über uns. Er möchte uns gerne einen umfassenden Schutz geben. Er ist unser Schutzschild. Und drittens, Dankbarkeit ist die Straße des Siegens. So, die Frage ist doch, wie ist es mit dir? Glaubst du, weil deine Eltern glauben? Oder dein bester Freund? Oder weil der Pastor nicht predigt? Der Tag kommt, wo jeder von uns vor Jesus, dem König aller Könige, stehen wird und ihm Rechenschaft gibt über sein Leben. Und glaub mir, du wirst alleine dort stehen, so wie ich auch. Jeder wird für sein Leben dort stehen. Und was wirst du dann sagen? Wirst du sagen, ja, ich war zu beschäftigt, ich habe so viel zu tun, war so erfolgreich. Ich war zu alt, wo ich mich bekehrte, war ich schon so alt, konnte nicht mehr viel machen, ich war schon alt. Oder ich war noch so jung, das habe ich alles noch gar nicht so gesehen. Oder ich bin zu arm, ich kann nichts tun, ich bin zu ungebildet, ich hatte jetzt keinen Pastorentitel, kein Studium, was sollte ich schon verändern in dieser Welt? Und ich sagte, jedes dieser Worte wird dir im Hals stecken bleiben, wenn du vor Jesus stehst in der Ewigkeit. Nichts davon wird dir mehr aus dem Mund rutschen. Nichts davon. Du wirst in diesem Moment wissen, es ist alles Käse. Es gibt keine Entschuldigung, außer der, ich habe nicht im Glauben gelebt. Ich habe mein Ding gemacht, nicht deins, Gott. Und ich möchte, dass wir zusammen aufstehen, weil es gibt einen Weg, das zu verhindern, dass du diesen Moment erlebst. Und wir alle werden eines Tages vor Gott stehen. Ob du willst oder nicht, glaub mir. Der Moment kommt, unweigerlich. Und es wird der Gott der Bibel sein. Es wird nicht Allah sein, es wird nicht Hare Krishna sein oder irgendein Götz oder irgendwas, was die Menschen sich ausgesucht haben, um bloß nicht vor dem Gott der Bibel irgendwann Rechenschaft geben zu müssen über ihr Leben. Vor dem Gott, der ihnen das Leben gegeben hat. Und das ist alleine er. Ganz egal, auch wenn du aus einer anderen Kultur kommst, es bleibt immer noch er. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater außer durch ihn. So, vielleicht hörst du das heute zum ersten Mal, keine Ahnung. Vielleicht hast du es auch schon ein paar Mal gehört und denkst, vielleicht hast du es schon zweimal gehört. Und Gott spricht heute das dritte Mal. Das habe ich immer wieder erlebt, das dritte Mal. Und du weißt, es gibt einen zu spät. Es gibt einen Moment, wo diese Entscheidung vorbei ist. Wenn du diese Augen für immer schließt, wirst du diese Entscheidung nicht mehr treffen können. Du wirst dann den Ort erreichen, für den du bestimmt bist. Für den du dich entschieden hast. Himmel oder Hölle. Ewigkeit mit Gott oder ohne Gott. Und ein Gebet reicht, wenn du es von Herzen sprichst. Nicht mir zum Gefallen, nicht aus irgendeinem anderen Grund, außer du hast kapiert. Gott ist real. Gott liebt dich. Und Gott will dich in diesem Leben segnen. Ich weiß nicht, ob wir uns jemals hier wiedersehen, aber eins garantiere ich dir, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, sehen wir uns da oben wieder. Und das wird ein Wiedersehen mit viel Freude. So, wenn du das möchtest, und nur dann, sprich folgende Worte mir nach. Schließ deine Augen, heb vielleicht eine Hand einfach zu Jesus und sag, Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich weiß, dass meine Schuld mich von dir trennt. Und ich bringe sie dir jetzt. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Dass ich dir nicht nachgefolgt bin. Bitte vergib mir. Wasch mich rein von aller Sünde. Und schenk mir eine neue Geburt. Mach mich neu von innen her. Ich entscheide mich heute, dir Jesus nachzufolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug. Und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Und wenn du diese Entscheidung heute getroffen hast, ob wieder, weil es nötig war, weil du vielleicht zurückgegangen bist von Gott, oder ob du sie zum ersten Mal getroffen hast, was das Wichtige ist jetzt, ist, dass du diese Entscheidung vor Menschen bekennst. Und um das direkt zu starten, frage ich jetzt ganz kühn, wer hat diese Entscheidung für sich heute getroffen? Entweder wieder neu, weil es nötig war, oder zum ersten Mal und gesagt, ich will diesem Jesus folgen. Heb doch mal eine Hand, wink mir mal. Dankeschön. Dankeschön, danke. Es ist eure Entscheidung, die ist wichtig, weil ihr macht das nicht mir zuliebe, sondern die Bibel sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, sagt Jesus, den bekenne ich vor meinem Vater im Himmel. Deswegen bitte ich euch, eine Hand zu heben. Oh ja. Dankeschön, danke. Ich möchte euch einladen, die ihr die Hand gehoben habt oder sie hättet heben sollen. Nach dem Gottesdienst, nach der Taufe, stehen da vorne ein paar Leute bereit. Die würden gerne euch noch mit nach Nehmen nehmen, mit euch persönlich beten und euch einen guten Start mit Gott geben. Wir haben sogar eine Kleinigkeit, die sie euch noch mitgeben. So bitte, geht nicht dran vorbei nach dem Gottesdienst. Macht dann kurz Station und schaut, was der Herr auch hier noch geben möchte. Und ich möchte aber noch was tun. Wenn du merkst, dir ist was wichtiger geworden als Gott. Du bist ein Kind Gottes, du weißt, dass du bist gerettet, du kommst im Himmel an, das ist geklärt. Aber du merkst, du fühlst ihn nicht mehr, du hast kaum noch Kontakt so mit ihm. Es ist kalt geworden, eure Beziehung. Und du weißt, es ist etwas, das du über Gott gestellt hast. Es kann ein Hobby sein, es kann ein Sport sein, es kann eine Fernsehserie sein, es kann eine Musik sein, es können gute Dinge sein, die an sich gar nicht schlecht sind, aber die, wenn wir sie über Gott stellen, uns die Intimität mit Gott erschweren oder sogar rauben können. Ich möchte jetzt eine Minute geben, das machst du bitte an deinem Platz. Wenn du überführt bist vom Heiligen Geist, bring ihm das. Ich weiß, Iris hatte das mal. Wir waren auf einer Konferenz und Gott hat so klar zu ihr gesprochen, es ging um eine Fernsehserie. Keine Sünde, ganz normale Fernsehserie. Aber die hat sie so beschäftigt, es war so ihren Gedanken, es war so wichtig, dass sie Buße getan hat in diesem Gottesdienst und hat, glaube ich, 3 Jahre lang sie nicht mehr gesehen. 5 Jahre lang. Heute kann sie sich anschauen, ist entspannt. Aber es war eine Zeit, da war das zu wichtig. Wisst ihr, was ich meine? Das neue Auto kann zu wichtig sein. Der Job kann zu wichtig sein. Selbst das eigene Kind oder der Ehepartner kann zu wichtig sein. Jesus sagt, wer etwas mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Hier müssen wir aufpassen. Wenn du deine Frau über Gott stellst, wirst du sie weniger lieben können. Ja, aber ich liebe sie doch mehr als Gott. Ja, genau deswegen. Wenn du Gott über deine Frau stellst, wirst du deine Frau mehr lieben können, weil du bist mit der Liebe verbunden, verstehst du? Gott ist die Liebe. Und er gibt dir Nachschub und Nachschub und Nachschub. Nur weil ich Gott die Nummer 1 sein lasse, kann ich so viele Menschen lieb haben. Ich könnte das nicht. Ich wäre schnell am Ende mit meiner Liebe, weißt du? Aber dadurch, dass der Nachschub da ist, die Liebe fließt von Gott immer wieder zu mir. Die fließt nach. Ich kann sie nicht verbrauchen. Sie wird nie leer. So. Okay, eine Minute. Eine Minute. Zeit läuft. Nimm Zeit mit Gott und klär das. Tu Buße und entscheide, was du jetzt tun willst.
Hallo, mein Name ist Bernd C. Drümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Danke, dass Sie unseren Podcast hören. Ich möchte Ihnen mit ein paar Worten vorstellen, wer wir sind und wofür wir stehen. Wir als Christuszentrum Limburg sind eine protestantische Freikirche, die das volle Evangelium von Jesus Christus lehrt und bestrebt ist, es in seiner ganzen Fülle zu leben. Hierzu gehören neben der Erlösung allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus auch körperliche und seelische Heilung, ganzheitlicher Wohlstand und die Freisetzung von Gebundenheiten. Unser Ziel ist, dass Menschen Gott persönlich kennen, echte Freiheit erleben, ihre Bestimmung im Leben finden und auch für ihr Umfeld hierdurch einen Unterschied machen. Wenn Sie Jesus Christus durch diesen Podcast oder unsere YouTube-Präsenz kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir eine E-Mail an pastor@cclm.de. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum in Limburg, in dem alten Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2a. Gegen 10.30 Uhr beginnt dann auch unser Video-Livestream auf YouTube. Sagen Sie dort gerne im Live-Chat einmal Hallo. Auch unsere Formate POP, das bedeutet Pastors Office Podcast, mit geistlichen Leckerbissen und Talk for Two, für eine gelingende und freudvolle Partnerschaft, finden Sie auf YouTube. Erlauben Sie mir zum Schluss, Sie noch an eine der größten Wahrheiten zu erinnern, die ich lernen durfte. Gott ist schuld an allem Guten in Ihrem Leben. Herzlichst Ihr Bernd C. Drümper.